Vor der Predigt möchte ich gern nochmals beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein wunderbarer Gott bist. Wir danken dir, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, durch das du immer wieder neu zu uns redest. Wir bitten dich auch für diesen Morgen, für diesen Gottesdienst, für die Predigt, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen, was du uns ganz persönlich sagen möchtest. Amen. Wir hier in der Schweiz können sehr, sehr dankbar sein. Denn uns geht's hier gut, sehr gut. Wir haben ein funktionierendes Gesundheitssystem und ein Sozialsystem, hervorragende Verkehrsinfrastruktur, wirtschaftlich. Wir dürfen ein innovatives Wirtschaftssystem haben. Einen Haufen Grund haben wir, um dankbar zu sein. Vielen von uns darf es auch finanziell ganz gut gehen. Wir haben in der Schweiz kaum mit Korruption zu kämpfen, wie es in anderen Ländern sehr, sehr stark der Fall ist. Uns darf es besser gehen wie dem Durchschnitt der Weltbevölkerung. Was will man eigentlich mehr? Vielleicht noch bei der Fußballweltmeisterschaft gewinnen oder so. Ja. In der Predigt, da wollen wir heute uns Gedanken machen über einen Mann, einen Bibeltext anschauen von einem Mann, dem es auch sehr gut ging. Sehr, sehr gut. Wir lesen dazu aus Markus 10 ab Vers 17. Markus 10 ab Vers 17. Und als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ich ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Was für ein krasser Dialog führte hier Jesus mit diesem Mann, der zu ihm kam mit dieser ganz wichtigen Frage: Wie kann ich das ewige Leben erben? Das ist eigentlich die entscheidendste Frage, die es überhaupt gibt, die wir stellen können. Und interessant, der Mann, wie er Jesus begegnete. Er warf sich zunächst vor ihm nieder auf die Knie und dann nannte er ihn guter Meister. Damit anerkannte er die hohe Stellung von Jesus eigentlich. Er sagte damit eigentlich: Jesus, ich anerkenne deine Autorität. Du hast mehr zu sagen, wie ich zu sagen habe. Wahrscheinlich hatte der Mann die vielen Wunder gesehen, die Jesus gemacht hat. Wahrscheinlich hat er auch die ein oder andere Predigt von ihm gehört und wusste, Jesus predigt mit Vollmacht. Nicht so wie die gewöhnlichen Schriftgelehrten und Pharisäer. Der Mann wusste, Jesus ist würdig, dass ich auf ihn höre und dass ich mich ihm unterordne. Und jetzt auf diese Anrede antwortet Jesus ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Mit dieser Aussage streitet Jesus nicht ab, dass er Gott ist. Im Gegenteil. Wir können diese Aussage nämlich ganz gut einordnen, wenn wir uns zurückerinnern, wie das war bei der Heilung vom Gelähmten, wie die vier Freunde den Gelähmten vor Jesus gebracht haben. Und dann vergibt Jesus dem Gelähmten als erstes die Sünden. Und dann sagen die oder denken die Pharisäer und Schriftgelehrten, wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Und Jesus sagt dann, und dass ihr seht, dass ich die Vollmacht habe, zu vergeben, damit ihr seht, dass ich Gott bin, sagt er zum Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und genau das macht er. Jesus hat damit seine Gottheit bewiesen. Und wenn Jesus hier sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Da sagt er diesem Mann, weißt du eigentlich, mit wem du hier sprichst? Du sprichst hier mit Gott. Du sprichst hier mit Gottes Sohn. Und er fordert ihn heraus, glaubst du, dass ich Gottes Sohn bin? Und jetzt fängt Jesus an, dem Mann Antworten auf seine Frage zu geben, wie er das ewige Leben erben kann. Und er fängt damit an, dass er die Gebote Gottes aufzählt. Übrigens, etwas ist ganz wichtig. Der junge Mann da, der fragt nicht, wie kann ich mir das ewige Leben erwerben, sondern wie kann ich das ewige Leben erben. Auf diesen Unterschied gehe ich nachher noch ein, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Aber jetzt zunächst einmal, Jesus ruft dem Manne die 10 Gebote in Erinnerung. Und sind dir wahrscheinlich alle ganz wohl vertraut. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden und so weiter. Und der Mann antwortet, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Wunderbar. Das ist wunderbar und überhaupt keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich von Kind auf an den Geboten Gottes orientiert oder auch wenn man als Erwachsener sich an Gottes Geboten orientiert. In unserer Gesellschaft, da ist das nämlich heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass man sich am Wort Gottes orientiert und dass die Liebe zum Nächsten zentral ist und dass die Liebe zu Gott zentral ist. Zentral bei ganz vielen Menschen ist heute einfach die Liebe zu sich selbst. Und deshalb krankt ja unsere Gesellschaft, weil man auf sich selbst bezogen lebt und nicht die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten im Zentrum ist. Unsere Gesellschaft, die hat eine Rückkehr zu den Geboten Gottes nötig, zur Orientierung am Wort Gottes, damit die Selbstauflösung unserer Gesellschaft nicht weiter voranschreitet. Und da wollen wir als Gläubige Vorbilder sein. Wir wollen Vorbilder sein in der Orientierung am Wort Gottes, an den Geboten Gottes. Die 10 Gebote, die wollen wir uns zu Herzen nehmen, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Wir wollen Vorbilder sein in der Hinblick auf die Sexualmoral. Du sollst nicht Ehe brechen. Die Ehe wollen wir heilig halten. Die Ehe, die soll bei uns heilig sein. Dazu gehört, dass wir Intimität, Sexualität nur innerhalb der Ehe ausleben. Nicht vorher, nicht nachher, nicht außerhalb, sondern nur innerhalb der Ehe. Dazu gehört, dass wir nicht Pornografie konsumieren oder bei anzüglichen Witzen mitmachen. Wir wollen Vorbilder sein in Sachen der Sexualmoral. Unsere Gesellschaft hat solche Menschen nötig, die ein sauberes Leben im Hinblick darauf leben, die sich am Wort Gottes orientieren. Aber auch im Hinblick auf die Wahrheitsliebe wollen wir Vorbilder sein. Unser Ja soll ein Ja sein. Unser Nein soll ein Nein sein. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sollen merken, hier gibt es Menschen, auf die kann ich mich zu 100% verlassen. Ihr Wort, das steht. Das ist ganz wichtig, dass wir Vorbilder sind in der Wahrheitsliebe. Und auch im Umgang mit unseren Angehörigen. Du sollst deine Eltern ehren. Auch da wollen wir Vorbilder, sind unsere allererste Autorität, die wir als Menschen haben. Wenn man geboren wird, das sind die Eltern uns die erste Autorität. Und dadurch, dass wir unsere Eltern respektieren, zeigen wir, wir anerkennen Autoritäten. Und unsere oberste Autorität ist natürlich Gott. Und generell wollen wir nach dem Motto leben, dass wir unsere Mitmenschen höher achten als uns selbst. In Philipper 2 heißt es ja so wunderbar, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das wollen wir leben und in der Gesellschaft vorleben, dass wir aufgrund der Orientierung an den Geboten Gottes, am Wort Gottes, Menschen sind, die Positives in die Welt ausstrahlen, nämlich Gottes Wesen. Wenn wir uns jetzt so im Spiegel der Gebote Gottes betrachten, können wir sagen, wie der reiche Mann damals, das habe ich gehalten von meiner Jugend an. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir, dass wir solche Menschen sind, an denen erkennbar sind, die orientieren sich am Wort Gottes. Aber vielleicht müssen wir auch zugeben, an dem einen oder anderen Punkt, da bin ich ja schuldig geworden vor Gott. Das sollte ich umkehren. Und wenn wir merken, hier bin ich schuldig geworden, dann gehen wir vor Gott ins Gebet, vor Jesus Christus und bekennen ihm unsere Sünde und bitten ihn um Vergebung unserer Sünden. Aber wo wir auch vor anderen Menschen schuldig geworden sind, da wollen wir auch zu unseren Mitmenschen hingeben und die Dinge in Ordnung bringen, die nicht in Ordnung sind. Wir wollen Vorbilder sein, was es bedeutet, sich am Wort Gottes zu orientieren. Nicht unsere eigenen Vorstellungen vom Leben sind uns Maßstab, oberster Maßstab im Leben, sondern das Wort Gottes. Der Mann hier in der Geschichte hatte einen astreinen Lebenswandel. Doch er erfüllte die Forderung von Jesus nicht, um das ewige Leben zu ererben. Jesus sagte ihm, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komme, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Heißt das, dass man seinen ganzen Besitz, seine ganze Habe verkaufen muss, um das ewige Leben zu erben? Wir müssen hier genau lesen. Jesus sagt hier nicht, verkaufe alles, was du hast, und dann wirst du das ewige Leben erben. Sondern Jesus sagt hier, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Es geht hier also um einen Schatz im Himmel und nicht um das ewige Leben beim Verkaufen vom Hab und Gut von dem reichen Mann. Und es geht hier, wie dieser reiche Mann sich einen Schatz im Himmel erwerben kann. Relevant, um das ewige Leben zu erben, ist also der zweite Teil vom Satz, wo Jesus gesagt hat, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Entscheidend, dass wir das ewige Leben erben, ist unsere Beziehung zu Jesus Christus. Dass wir ihm nachfolgen. Oder wie wir es in Johannes 1, Vers 12 lesen, wo es heißt, dass wie viele ihn aber aufnahmen, wie viele Jesus Christus in ihr Leben aufnahmen, denen gab er die Macht, das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja, wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann haben wir den Himmel, dann haben wir das ewige Leben als Erbe. Ist ja eigentlich auch logisch. Ein Kind ist erbberechtigt, oder? Und genau so ist das Entscheidende, dass wir Kinder Gottes werden, um das ewige Leben zu erben. Das ewige Leben können wir uns nicht erwerben durch unsere Leistungen, durch irgendwelche großartigen Taten. Das ewige Leben können wir nur erben als Kinder Gottes. Und dazu ist es entscheidend, dass wir in die Stellung als Kinder Gottes kommen. Und das wissen viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht. Kirchliche Menschen, denen die Kirche, denen die Gebote noch irgendetwas sagen, haben oft den Eindruck, um das ewige Leben zu erwerben, muss ich dies tun, jenes tun, diese Gebote halten und vielleicht noch ein bisschen fromm sein, gutes, anständiges Leben führen. Aber das langt nicht, um das ewige Leben zu erben. Das ewige Leben können wir nur in der Stellung als Kind Gottes haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, die wir um diese Botschaft wissen, das auch unseren Menschen weitergeben. Die Fußball-WM bietet so eine Möglichkeit. Übrigens, nächsten Sonntag habe ich vor, noch ein paar Bibeln mitzunehmen, Fußballbibeln, ein bisschen andere, wie Anna-Marie vorgestellt hat, die man dann nutzen kann, auch zum Weitergeben. Mit ein paar guten Zeugnissen drin. Gerade auch diese Zeit wollen wir nutzen, um den Menschen die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben. Die wichtigste Frage für uns ist also, sind wir ein Kind Gottes? Wenn wir das sind, sind wir erbberechtigt. Erbberechtigt im Hinblick auf das ewige Leben. Und wenn du von dir vielleicht weißt, ich habe noch nie Jesus in mein Leben aufgenommen, ihn als mein Erlöser und Herrn anerkannt, dann möchte ich dich heute einladen, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Du darfst gerne auf mich zukommen. Ich erkläre dir, wie man das macht. Das ist eine wunderbare Sache, wenn man weiß, ich habe ein himmlisches Erbe. Ich habe das ewige Leben. Und jetzt können wir uns weiter fragen, aber was ist jetzt der genaue Unterschied zwischen dem ewigen Leben und dem Schatz im Himmel? Nun, das ewige Leben beinhaltet die ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, die jetzt schon anfängt zu dem Zeitpunkt unserer Entscheidung für Jesus Christus und die andauert nach unserem Tod, über den Tod hinaus, dass wir ein Leben führen können, ein ewiges Leben in der persönlichen Gemeinschaft mit Gott. Das ist das ewige Leben. Und der Schatz im Himmel, das ist der Lohn, den Gott seinen Kindern gibt, der ewige Lohn für all das, was wir für Gott tun. Wenn wir uns für Jesus einsetzen, wenn wir uns für den Gemeindebau einsetzen, wenn wir uns für die Ausbreitung des Evangeliums einsetzen, das lässt Gott uns nicht unbelohnt. Und so können wir uns einen Schatz im Himmel quasi erwerben, indem wir uns für die Sache Gottes einsetzen. Übrigens, ist noch ganz wichtig, dass ich das hier sage, nicht allen Reichen hat Jesus gesagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Wir wissen zum Beispiel von verschiedenen reichen Frauen, die Maria Magdalena war eine von ihnen, die in Jesu Nachfolge waren und die Jesus gedient haben mit ihrem Reichtum. Das heißt, sie haben ihren Reichtum für Jesus eingesetzt. Oder im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, da ermahnt der Paulus die Reichen in der Gemeinde in Ephesus, nicht alles zu verkaufen, das sagt er ihnen nicht, sondern er sagt da, die Reichen dürfen auch ihren Reichtum genießen, aber sie sollen eins nicht vergessen, ihren Reichtum einsetzen, um Gutes zu tun und sich so einen Schatz zu erwerben bei Gott im Himmel. Nicht das ewige Leben zu erkaufen, das sagt er da nicht, sondern einen Schatz im Himmel. Wichtiger Unterschied. Und wir fragen uns jetzt, wenn die Voraussetzung also ist, um das ewige Leben zu erben, die Nachfolge von Jesus ist. Warum hat Jesus diesem reichen Mann nicht einfach gesagt, folge mir nach und diene mir mit deinem Reichtum? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ganz einfach weiterlesen. Viele Fragen, die wir im Hinblick auf die Bibel haben, die lösen sich ganz einfach, wenn wir weiterlesen oder die Bibel immer und immer wieder lesen. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hinzukommen? Das Problem dieses Mannes war, er setzte sein Vertrauen auf den Reichtum. Er war nicht bereit, Jesus kompromisslos nachzufolgen, sein Leben ganz in die Nachfolge von Jesus zu geben, ganz in die Hand von Jesus zu geben. Jesus will von uns nicht einfach nur einen Teil unseres Lebens, ein bisschen vom Lebensstil, ein bisschen finanzielle Unterstützung, ein bisschen Orientierung an den Geboten Gottes. Jesus will uns ganz. Wenn wir unser Leben Jesus übergeben, da übergeben wir uns Jesus mit all dem, was wir sind und mit all dem, was wir haben. Und jetzt ist es so, dass der Reichtum für manche Menschen zum Fallstrick werden kann. Zum Fallstrick. Aber es gibt nicht nur den Reichtum, es gibt auch andere Dinge, die einem Menschen zum Fallstrick werden können. Für andere kann das sein, das Aussehen, dass es einem so wichtig ist, immer wie man aussieht und was die anderen Leute von einem denken und dass das für einen so wichtig ist. Für andere kann das die Karriere sein, für andere der Sport. Ich bin nicht für all diese Dinge. Ich finde es schön, wenn man schön aussieht. Ich bin dafür, dass man Karriere macht oder auch gut im Sport ist und so weiter. Aber wenn diese Dinge uns zum Fallstrick im Leben werden, dann ist das gefährlich. Es gibt gläubige Spitzensportler. Die dienen Gott mit ihrem Spitzensport. Die sind Spitzensportler und tun dann vielleicht noch einen Bibelkreis nebenher leiten und laden da andere Leute dann von ihrem Club ein und versuchen so ihre Sportskollegen zu missionieren. Und soweit es möglich ist, beteiligen sie sich auch aktiv am Gemeindeleben und ihnen ist die Gemeinde wichtig. Aber jetzt gibt es auch Menschen, denen wird der Sport zum Verhängnis. Weil um da Karriere zu machen im Sport, muss man auch sonntags trainieren und für die Gemeinde gibt es keine Zeit mehr. Training für den Körper erachtet man dann plötzlich besser als wichtiger als das Training für die Seele, das Gebet und das Bibellesen. Und in so einer Situation würde dann Jesus so einem Menschen wahrscheinlich sagen, lass den Spitzensport Spitzensport sein. Du aber, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Es gibt verschiedene Dinge, die uns zum Fallstrick werden können. Wie sieht das bei dir aus? Wie sieht das bei uns aus? Folgen wir Jesus zu 100% nach? Oder gehört ihm nur die eine Hälfte unseres Herzens? Wenn wir merken, Jesus gehört nur die eine Hälfte unseres Herzens. Da wollen wir uns heute dafür entscheiden, Jesus wieder ganz nachzufolgen. Uns ihm ganz zur Verfügung stellen, ihm zu sagen, Herr Jesus, du darfst über mich verfügen mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe. Du darfst über mich verfügen mit all meinen Begabungen. Und du darfst mich einsetzen, so wie du es möchtest. Ich weiß nicht, wer von euch alles den Charles Thomas Studd kennt. Kennt ihn jemand? Ja, so ein paar Hände sehe ich. Wunderbar. Er ist der Gründer von der Missionsgesellschaft Weltweiter Einsatz für Christus. Und wo sein Vater dann gestorben war, mit 25, erbte er einen Millionenbetrag. Also wunderbar. Er war sich ein Leben gewöhnt in Luxus. Und während seiner Studentenzeit am Eton College, da machte er Spitzensport, Cricket. Er wurde zum weltberühmten Cricketspieler und Star. Und er bekehrte sich. Er bekehrte sich. Und was machte er? Er diente Gott als Cricketstar. Er versuchte, seine Cricket-Kollegen zu bekehren. Und tatsächlich, einige, die kamen auch zum Glauben. Also am Anfang, da hat er nicht alles verkauft. Aber dann kam ein Zeitpunkt, wo er die Berufung bekam, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und das hat er dann auch getan, hat sein Vermögen aufgeteilt. Ein Teil bekam die Heilsarmee, ein Teil George Müller für die Waisenhäuser in Bristol und so weiter und so fort in Indien noch. Und dann wurde er ein Teil hat er noch aufbewahrt für seine Frau. Der hat er auch noch ein bisschen was gegeben. Aber die hat gesagt, Charles, ich habe genau dieselbe Berufung wie du. Und dann haben sie das Geld auch noch von der Frau verschenkt. Ja, und dann wurde er Missionar, zunächst in China, später Pastor in Indien. Und dann berief ihn Gott zum Pioniermissionar in Afrika. Und der hatte sein Reichtum aufgegeben, um Jesus kompromisslos zu folgen. Nicht alle haben die Berufung. Der Charles, der war ja dann auch abhängig von anderen Gönnern, die dann ihren Reichtum nicht verschenkt haben, die ihm dann wieder geben konnten. Aber es ist eine ganz interessante Biografie mal zum Lesen. Wenn jemand eine Sommerlektüre sucht, das lohnt sich, die mal zu lesen. Eine herausfordernde Lektüre. Aber eine, die uns hinterfragen lässt, was ist meine Lebensberufung? Von Jesus her. Und folge ich dieser Lebensberufung zu 100%? Oder bin ich in manchen Dingen einfach auf mich selbst zu stark fokussiert? Der reiche Mann damals, der ging von Jesus weg. Und jetzt heißt es hier weiter in unserer Geschichte, da sprach Petrus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Petrus und die anderen Jünger haben alles verlassen, um Jesus zu folgen. Und was erlebten sie dabei in der Nachfolge von Jesus? Dass sie Mangel hatten? Nein, es gibt eine ganz interessante Bibelstelle in Lukas 22, Vers 35. Da fragt Jesus sie, damals als ich euch weggesandt hatte, ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Schuhe, habt ihr jemals Mangel erlitten? Und die Jünger mussten antworten, nein, nein. Sie hatten materiell keinen Mangel erlitten, sie durften im Gegenteil erleben, wie Gott für sie gesorgt hat. Und noch etwas durften sie erleben. Sie durften eine große geistliche Erfahrung machen, weil sie Jesus nachgefolgt sind. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in der kompromisslosen Nachfolge von Jesus erleben, wie Gott für uns sorgt. In der Berufung, wo Gott für uns bereithält. Und dass wir in dieser Berufung auch große geistliche Erfahrungen machen dürfen. Wir können Jesus nachfolgen, ob wir arm sind oder reich. Wir können Jesus nachfolgen, ob wir spitzensportmäßige Begabung haben oder das Gegenteil. Wir können Jesus nachfolgen, so wie wir sind, kompromisslos. Wichtig ist, dass wir Jesus nachfolgen. Und so werden wir erleben, wie Jesus für uns sorgt und wie Jesus uns zum Segen für andere Menschen brauchen kann. Jesus zu 100% nachfolgen, das lohnt sich. Ich möchte schließen mit einem Zitat von einem anderen Missionar, nicht Charles Studd, sondern von Jim Elliot. Der hat gesagt: Der ist keiner, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Nochmal: Der ist keiner, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du alles gegeben hast, um uns zu erretten. Du hast die Herrlichkeit des Vaters im Himmel verlassen, hast dieses Leben hier auf der Erde auf dich genommen, bist für uns am Kreuz gestorben, dass wir durch dich das ewige Leben haben können. Den größten Schatz, den es überhaupt gibt. Und du willst uns beschenken in deiner Nachfolge. In deiner Nachfolge, da willst du uns nicht Dinge rauben, aber es bedingt, dass wir uns ganz dir hingeben. Herr, du siehst unser Leben. Du siehst unser Leben, wo wir uns vielleicht nicht an deinem Wort der Bibel orientiert haben, sondern uns selbst Maßstab waren. Bitte vergib du unseren Sünden und hilf du uns, ganz an deinem Wort zu orientieren. Du siehst aber auch die Situation in unserem Leben, wo wir dir halbherzig nachgefolgt sind. Wir wollen dir heute sagen, wir wollen dir zu 100% nachfolgen. Keine Kompromisse nachmachen. Zeig du uns, was unsere Lebensberufung ist, dass wir darin wandeln können und dass du uns brauchen kannst für deine Zwecke zu 100%, dort, wo du uns haben möchtest. Und wir danken dir für die wunderbare Verheißung, die wir durch dein Wort haben, dass du uns es an nichts mangeln lässt in deiner Nachfolge. Du wirst uns geben, was wir brauchen, hier auf der Erde schon, aber auch im Hinblick auf die Ewigkeit dürfen wir das ewige Leben erwarten. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.